Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 118 am 28. September 2023. Ich bin Kerstin Kuhnekatt und heute spreche ich mit Annelene Schmidt-Vollenbroich von Nidus. Herzlich willkommen beim Heinze Architekturfunk, Annelene.
Vielen Dank.
Du hast gemeinsam mit der Juristin Anna Vollenbroich die Architekturfirma Nidus gegründet, nachdem ihr euch 2016 während des Immobilienwirtschaftsstudiums in Frankfurt kennengelernt habt. Du selber bist Architektin. Ihr habt 10 MitarbeiterInnen, mit denen ihr alle Leistungsphasen bestreiten könnt. Euer Konzept ist aber auch außergewöhnlich. Ihr verknüpft Architektur, Immobilienentwicklung und Kultur. Eure Firma entwickelt vornehmlich im Großraum Düsseldorf Bestandsobjekte, die oft auch unter Denkmalschutz stehen, aber auch Neubauten, davon meist Wohnbauten. Das heißt, ihr baut also für euch selber als BauherrInnen, beziehungsweise ihr gebt euch selber die Aufgabe und das fertige Projekt vermarktet ihr auch nach der Fertigstellung und ihr baut auch für andere BauherrInnen, also so eine Mischung. Ihr seid Gestalterin eurer Aufgaben und Arbeitsbedingungen, was in der Architektur eine Seltenheit ist. Wie funktioniert euer Modell? Was braucht man, um zu entwickeln?
Alles steht und fällt bei uns mit dem Team. Ohne das Team, was wir hier haben, würden wir die Projekte so nicht entwickeln können. Und zu Beginn eines Projektes, so ganz handfest gesprochen, benötigt man natürlich ein Grundstück oder eine Immobilie, eine gute Idee, ein Gefühl für den Markt, für die Gesellschaft, für Bedürfnisse. Man braucht natürlich auch Kapital, also ein Stück weit Eigenkapital, aber auch geliehenes Kapital, also die Zusammenarbeit mit Banken. Und über unser eigenes Team hinaus benötigen wir natürlich noch externe Spezialisten, Spezialistinnen, um ein solches Projekt zu planen und die Unternehmen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz große Gruppe an Menschen vor allen Dingen, die wir benötigen. Aber schlussendlich müssen wir natürlich auch das Projekt dann realisieren. Und am Ende brauchen wir dann auch Nutzerinnen und Nutzer für unsere Idee, für unsere Gebäude.
Was sind die Vor- und was sind die Nachteile von eurem Geschäftsmodell?
Also die Vorteile sind auf jeden Fall, dass es natürlich eine sehr große Freiheit mit sich trägt, dass wir uns so viele Entscheidungen einfach selbst treffen können, uns sehr frei darüber Gedanken machen können, was wir für Projekte entwickeln, was wir auch meinen, was für Bedürfnisse gibt, das hatte ich ja eben schon gesagt. Aber gleichzeitig ist die Freiheit natürlich auch das Risiko, also das ist so der Nachteil, wenn man so möchte, also wir stehen für alles, was wir machen, persönlich gerade. Also unser Unternehmen ist nicht fremdfinanziert. Das heißt, die Erwinne, die wir gewirtschaften, reinvestieren. Wir haben keine externen Investoren. Das ist unser komplett eigenes Risiko. Und entsprechend verantwortungsbewusst müssen wir natürlich Entscheidungen treffen. Nicht nur für uns, sondern natürlich auch für unser Team, für die Arbeitsplätze, die wir hier schaffen. Das ist einfach eine große Verantwortung, die einhergeht. Aber eben die Freiheit ist natürlich das Schönste. Also, dass uns niemand vor der Nase sitzt, der am Ende sagt, nein, so, nein, so, nein, so, sondern wir einfach unsere eigenen Gestalter, Gestalterinnen sind, unseres Alltags, unseres Berufs.
Das betrifft ja quasi auch die Relevanz des Berufsstandes. Wie bewertest du die Rolle der Immobilienwirtschaft für die Architektur? Beziehungsweise für die Relevanz von ArchitektInnen?
Also das geht meiner Meinung nach einfach Hand in Hand. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Man muss immer gegenseitigen Respekt haben, auch ein großes Verständnis für das, was auf der anderen Seite, wenn man so möchte, wenn man es überhaupt irgendwie als Pole begreift, braucht man natürlich auch ein Verständnis dafür, wie die Dinge funktionieren, wie sie verlaufen. Die Immobilienwirtschaft ist natürlich essentiell für unsere Gesellschaft. Man sieht es ja gerade in der Situation, in der wir uns befinden. Also zusammengenommen ist die Bau- und Immobilienwirtschaft hat hier viel mehr ein größeres Volumen als die Automobilindustrie in Deutschland beispielsweise. Da sieht man schon die Relevanz und auch die ganzen Themen, die jetzt momentan aufkochen. Und die Architekten, die Architektinnen, die die Gebäude gestalten, haben natürlich eine maßgebliche Rolle in diesem System.
Ja, aber du hast dich daran gestört, die Aufgaben dir nicht selber stellen zu können.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch das Potenzial, wenn man jetzt Projekte entwickelt selbst, dass man eben auch die Aufgaben selbst entwickeln kann. Also wir sind quasi Soziologinnen, Ökonominnen, Gestalterinnen, auch in gewisser Hinsicht Ingenieurinnen, Technikerinnen in einer Person. Also eben das macht ja auch dann unseren Beruf so spannend, dass wir alles vereinen können.
Also ihr habt jetzt euch in so eine Handlungsfreiheit geschaffen. Dann lasst uns doch mal über eure Arbeitsweise sprechen, und zwar auch anhand von Projekten. Ihr beschäftigt euch hauptsächlich mit 1950er-Jahre-Bauten. Kann man das so sagen, oder ist das mittlerweile auch noch weiter gefasst?
Das ist mittlerweile auch weiter gefasst. Also wir haben mal ein Projekt gemacht aus den 50er-Jahren, und das war auch ein Projekt, was für uns relativ am Anfang der Nidus-Zeit bearbeitet wurde und das ja ganz viel Input uns gegeben hat, auch für die weitere Entwicklung von Nidus. Also wir haben sehr, sehr viel aus dem Projekt gezogen, weil das einfach historisch aufgeladen war, auch gesellschaftlich aufgeladen war. Und mittlerweile hat sich aber das Spektrum erweitert. Nichtsdestotrotz sind wir sehr interessiert an dem Bauen im Bestand. Also unsere Projekte sind vornehmlich Bauen im Bestand, und auch die Neubauten begreifen wir gewisserweise als Bauten im Bestand, weil wir natürlich auch in der Stadtstruktur uns einfügen und insofern auch weiterbauen. Also die 50er Jahre sind schon ein Themenfeld, was uns besonders interessiert, zumal hier in Düsseldorf sehr viel zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg und so auch wieder viel aufgebaut wurde und wir halt einfach einen sehr großen Gebäudeschatz vorfinden aus den 50er, 60er und auch 70er Jahren hier.
Ich möchte mit dir gerne über das Projekt Kreuzberghof sprechen, das aktuelle Projekt, was gerade bei euch sozusagen bearbeitet wird. Was ist das für ein Projekt? Aus welcher Zeit und welche Nutzung?
Das ist ein Projekt, das gar nicht so ganz klar in eine bestimmte Zeit einzuordnen ist. Also es gibt einen Teil bestehendes Gebäude, was umgebaut wird, und es gibt einen Teil, der neu ergänzt wird. Und das bestehende Gebäude hat eine sehr lebhafte Umbau- und Baugeschichte. Also die startet in den 20er Jahren und reicht bis in die 80er, 90er. Das Projekt ist wie eigentlich alle unserer Projekte sehr einzigartig. Also unsere Projekte sind nicht alle gleich, wir behandeln jedes Projekt eigentlich wie einen neuen Blick auf eine gesellschaftliche Situation, auf Herausforderungen. Insofern ist es ein Unikat für uns. Auch deshalb, weil wir dort eine neue Bautechnik ausprobieren, die jetzt natürlich nicht neu ist, aber für uns eine Premiere ist nämlich der Neubau, den wir ergänzen. Das wird ein kompletter Holzbau sein. Und wir haben uns dort die Aufgabe gestellt, ein rezyklierfähiges Gebäude, also ein kreislauffähiges Gebäude zu errichten. Und das ist in der Wechselwirkung von wirtschaftlichem Hintergrund, gesellschaftlichem Hintergrund, in dem wir uns gerade befinden, für uns als kleiner Projektentwickler, im Verhältnis kleiner Projektentwickler, eine große Herausforderung. Wir glauben auch, dass wir uns als kleines Unternehmen natürlich solche Experimente auch leisten können. Und es ist eine große Aufgabe für uns, da die richtigen Lösungen zu finden. Und das fängt bei der Struktur des Gebäudes an, also schon alleine die Struktur des, jetzt in diesem Fall dieses Neubaus, soll wandlungsfähig und anpassungsfähig sein. Darum geht es ja im kreislaufgerechten Bauen. Also das fängt beim Grundriss und bei der Anlage des Hauses an und geht dann bis hin zu der Materialauswahl, Bodenaufbauten, Oberflächen. Und das sind so Themen, die dann bei uns im Büro sehr lebhaft diskutiert werden. Und letztendlich entscheidet sich dann der Erfolg eines solchen Projekts natürlich auch darin, die richtigen Nutzer und Nutzerinnen zu finden. Aber der entscheidet sich auch darin, ob wir in unserer uns selbst gestellten Punkteskala die Punktzahl erreicht haben, die wir erreichen wollten.
Und wie habt ihr das bekommen? Also das ist auch im Großraum Düsseldorf?
Das haben wir angeboten bekommen von einem Makler-Team. Und dann hat sich das aber recht lange hingezogen, die Verhandlungen. Also das war eigentlich ein klassischer Akquiseweg. Und das befindet sich in Düsseldorf in Kaiserswerth. Das ist ein Stadtteil im Norden, in dem haben wir schon einige Projekte jetzt gemacht. Das ist auch wirklich ein besonderer Stadtteil, der sehr dörflich geprägt ist, trotzdem natürlich den Anschluss an die Stadt Düsseldorf hat. Und aufgrund von Nähe zu vielen auch internationalen Schulen, Flughafen und so, einen sehr internationalen Einschlag hat. Also im Prinzip ist es so ein bisschen so ein Dorf, in dem sich die Welt irgendwie trifft, überspitzt jetzt gesagt.
Welche Nutzer und Nutzerinnen sucht ihr dann dafür? Müsst ihr viele finden oder Einkäufer, oder wie läuft es dann?
Das ist eine Nutzung, nämlich Wohnnutzung. Und das Projekt besteht aus einem Vorderhaus, das ist das Bestandsgebäude, und einem Hofhaus, was neu ergänzt wird. Und dazwischen spannt sich eine grüne Lunge im Prinzip auf, die gemeinschaftlich genutzt wird. Es entstehen insgesamt 3 Einheiten, im Vorderhaus eine und in dem Holzbau entstehen 2 Einheiten. Und wir suchen für jede Einheit Nutzerinnen und Nutzer. Im Prinzip ist das dann entweder eine Eigennutzung oder für die Vermietung. Das bleibt natürlich dann am Ende offen, aber es wird ein Wohnhof sein, ein Wohnkonzept.
Und das ist eher höherer Standard, gehe ich mal von aus. Also Kaiserswerth ist wahrscheinlich auch, was die Miete angeht, kein günstiges Pflaster. Wenn du sagst, es ist sehr international, das ist wahrscheinlich für über Mittelstand.
Da kommen ja viele Faktoren mit rein in so eine Segmentfindung, wenn man das so nennen möchte. Also zunächst mal haben wir einen Ankauf gemacht, der natürlich entsprechend hoch war. Und das Bauen, also die Baukosten sind jetzt auch nicht günstiger geworden. Insofern setzt sich aus all diesen Faktoren und natürlich auch unserem Ansatz, da jetzt nicht übliche Bautechniken einfach auszuführen, sondern eben auch, was ich eben eingangs sagte, auszuprobieren. Das kommt natürlich auch nochmal geht mit zusätzlichen Kosten einher. Und insofern muss man einfach das so sagen, dass das jetzt kein Mittelsegment ist. Nein, das liegt aber einfach auch daran, dass es einfach extrem teuer ist zu bauen derzeit.
Ihr beschäftigt euch schon noch mit dem Thema bezahlbarer Wohnraum und auch die Schwelle des Kaufens zu senken. Wie stellt ihr das an oder wie versucht ihr das?
Ja, also wir haben uns in den letzten Jahren und Monaten bei Verfahren der Stadt Düsseldorf beteiligt. Das war ein Ausschreibungsverfahren, die auch explizit den Wunsch hatten oder die Aufgabe hatten, bezahlbaren Wohnraum zu realisieren. Das erste Projekt, bei dem wir mitgemacht haben, das war das erste Mal, dass wir so ein Verfahren mitgemacht haben, das waren bezahlbare Eigentumswohnungen für damals noch systemrelevante Berufe. Kann man sich schon vorstellen, in welcher Zeit dieser Titel entstanden ist. Genau, also das war ein Grundstück, was die Stadt Düsseldorf veräußern wollte, also ein klassischer Verkauf. Und das war die erste Berührung eigentlich mit diesem Thema, einfach auch vor dem Hintergrund, dass sich die Preise so extrem hochgeschraubt haben und wir das Gefühl hatten, da über so ein Verfahren einen guten Beitrag leisten zu können. Wir haben aber dann dort das Rennen nicht gemacht, sind aber wohl irgendwie aufgefallen in der Stadt Düsseldorf, also da bei der Jury, bei dem Gremium, was die Auswahl getroffen hat. Und die haben uns dann zu einem neuen Verfahren eingeladen. Das war ein Wohn- und Atelierhaus, was entstehen sollte. Und das war ganz spannend. Das sollte im Erbbaurecht vergeben werden, also kein klassischer Verkauf. Und das ist natürlich ein wunderbares Instrument, insbesondere von den Kommunen, auch Boden bzw. Wohnraum zu schaffen, der Einstiegspreise, also den Ankauf, deutlich niedriger macht und somit natürlich auch die Nebenkosten eines Grundstückskaufes erheblich senkt. Und das ist ein großes Tool gewesen, was jetzt für uns attraktiv war, uns daran zu beteiligen, weil es ein guter Mechanismus ist. Und abgesehen davon fanden wir auch die Kombination, eben die Zusammenarbeit Privatwirtschaft mit Kommunen, sehr spannend. Wir sind dann unter die letzten 3 gekommen und unter den derzeitigen Bedingungen weiß ich gar nicht genau, wie sich das Verfahren weiterentwickelt hat. Also es ist offen und es gibt jetzt momentan auch keine weiteren Ausschreibungen.
Das heißt, es ist auch immer total wichtig, dass auf der politischen Ebene und auch wirtschaftlicher Ebene die Rahmenbedingungen gut gesteckt werden. Also das heißt, man kann sonst nicht frei handeln, selbst wenn man selber Entwicklerin ist. Also euer Geschäftsmodell funktioniert also auch nur, weil ihr auch im Luxussegment unterwegs seid, schätzungsweise. Ne? Ihr könntet wahrscheinlich nicht darauf verzichten. Auch ihr müsst ja auch wirtschaftlich arbeiten, also um dann die Freiheit zu haben, um vielleicht im Bereich des bezahlbaren Wohnraums aktiv zu werden.
Ja, ganz sicher ist das so. Also natürlich sind wir ein wirtschaftliches Unternehmen. Ja, und die Verantwortung unserem Team gegenüber, wir wollen natürlich hier die Arbeitsplätze sichern. Und so funktioniert das dann. Aber vielleicht nochmal zu dem, was du eingangs gesagt hast, die Zusammenarbeit mit der Politik. Und das sieht man ja jetzt gerade, die Woche ist ja unser Baugipfel, hat ja stattgefunden. Und man sieht ja jetzt die Brisanz, dass es endlich auch ganz oben angekommen ist. Die Zusammenarbeit ist essentiell und das wurde einfach über die letzten Jahre, Jahrzehnte wenig gesteuert, sagen wir mal so. Die fehlende Steuerung und auch die fehlende Sensibilität für das Gesamtsystem Wohnen im politischen und wirtschaftlichen Sinne hat natürlich jetzt zu dieser Situation geführt, unter anderem natürlich. Es sind auch andere Faktoren, die da mit reinspielen. Aber ich sehe das jetzt auch als Chance, also dass Kommunen wieder stärker ihre Verantwortung erkennen und auch selbst als entwickelnde Instanz auftreten. Auch da gibt es derzeit interessante Entwicklungen. Die Stadt Düsseldorf hat da eine Wohnbauoffensive gestartet. Ich habe gelesen, die Stadt Hamburg macht jetzt in vielen Fällen wieder ihr Vorkaufsrecht, also ziehen ihr Vorkaufsrecht bei Verkäufen von Grundstücken und haben jetzt auch so viele Grundstücke angekauft wie in den letzten Jahren nicht. Also das ist auf jeden Fall eine Chance, in der wir uns derzeit befinden, dass die kommunale Wohnentwicklung wieder stärker wird und der Privatsektor dann natürlich auch punktuell entwickelt. Aber es kann nicht so sein, dass die gesamte Wohnentwicklung auf die Privatwirtschaft übertragen wird. Dann greifen einfach die Gesetze des Marktes und das ist nicht in jeder Hinsicht das Richtige.
Ja, damit hast du ja meine Frage schon beantwortet, nämlich was du glaubst, wie sich das Geschäftsfeld der Instandsetzung weiterentwickelt oder was du auch hoffst für euch und für die Branche in Zeiten der Transformation. Also das heißt, du siehst da auch positiv in die Zukunft und ihr macht erstmal so weiter wie gehabt mit eurem Erfolgsmodell.
Für mich gibt es keine Alternative zum Optimismus. Insofern, Wandel hat immer auch eine Chance. Man muss nur genau hinschauen und abwarten und den richtigen Moment ergreifen. In Bezug auf das Bauen jetzt im Bestand, die Schaffung von Wohnraum, der dringend benötigt wird, da wird man einfach sehen müssen, wie das ineinander greift, auch welche Möglichkeiten es gibt, auch dass eine Transformation von Bestand in einem entsprechenden Kostenrahmen bleibt, wie Neubau überhaupt grundsätzlich funktionieren kann, wo Neubau grundsätzlich funktionieren kann. Es kann sicherlich keine Lösung sein, dass wir immer weiter Flächen versiegeln und versiegeln. Wir müssen über andere Instrumente nachdenken, eine andere Art von verdichteter Stadt uns vorstellen in Deutschland. Also ich glaube, es gibt einen großen Blumenstrauß an Optionen, wie man den Problemen, die wir jetzt derzeit haben, begegnen kann. Und man muss es einfach ausprobieren, auch wenn das lange Prozesse sind. Man muss einfach starten und loslegen. Und also beispielsweise, was wir machen mit unseren Projekten, dass wir mit jedem Projekt eigentlich etwas Neues ausprobieren. Ob das jetzt eine neue Nutzung ist, ob das eine neue Bautechnik ist. Wir reagieren natürlich auf den Klimawandel, wollen da auch eine Vorreiterrolle einnehmen, in einem kleinen Maßstab. Aber wir können natürlich hier auch ein bisschen wie so eine Art Laboratorium sein für das Bauen und Beispiele schaffen, dass es geht. Das ist natürlich eine große Aufgabe. Aber wenn man es nicht ausprobiert, dann wird man auch nicht sehen, was das Ergebnis ist.
Dann komme ich jetzt zur letzten Frage, und zwar eure Liebe zur Architektur spiegelt sich auch in eurer Architekturgalerie wieder, die ihr gegründet habt, die erste Architekturgalerie in Düsseldorf. Für wen ist die und was macht ihr da?
Die Galerie in Düsseldorf ist für alle, die sich für Architektur interessieren und die vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass sie sich dafür interessieren, sondern sich eigentlich nur damit umgeben, unterbewusst. Es ist für uns ein Ort, an dem wir persönlich, also wir als Unternehmen uns zeigen können, wo wir Kontakte knüpfen, Menschen kennenlernen, die wir vielleicht auf eine andere Art und Weise nicht kennenlernen würden. Wir zeigen dort Ausstellungen, die mit Architektur, aber auch anderen verwandten Disziplinen zu tun haben. Uns ist wichtig, dass es ein Ort ist, der kein Ort für Spezialisten, Spezialistinnen ist, sondern alle berühren kann auf eine gewisse Art. Und es ist auch für uns einfach die Möglichkeit, Gesellschaft zu integrieren in unsere Arbeit. Also wir finanzieren die Galerie über die Gewinne, die wir erwirtschaften. Und das ist einfach für uns eine Art Kreislauf. Also das, wir wollen da was, wenn man so möchte, überspitzt gesagt, zurückgeben, irgendwie öffnen, zugänglich machen. Und es gibt so viel, was man über die Architektur nicht weiß. Wir sagen immer, Kunst ist ein Schulfach und Architektur nicht, aber es ist Architektur all das, was uns umgibt. Und da einfach einen Ort zu schaffen, der das Bewusstsein dafür hat und andere Leute vielleicht mitzieht und einfach nur einen Samen sät, der sich wie auch immer dann weiterentwickelt. Das ist die Idee der Galerie.
Also ihr seid wirklich voll dabei, auch Einfluss zu nehmen. Das ist total spannend und ich freue mich, wenn wir da nochmal ins Gespräch kommen nach einiger Zeit, um zu sehen, wie sich das so weiterentwickelt hat. Und wenn wir mit deiner Partnerin Anna dann auch noch sprechen können. Vielen Dank für deine Zeit und für das Interview, Annalene Schmidt-Vollenbroich.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und das war's für heute. Wenn ihr euch für den beruflichen Werdegang von Annalene interessiert, dann könnt ihr sie auch im Baunetz-Alumni-Podcast Studiert um zu bauen hören. In der 31. Episode vom 6. September war sie dort zu Gast und wir haben uns über ihren Berufseinstieg unterhalten. Das ist eine schöne Ergänzung zu dieser Episode. Am 23. plus 24. November findet das Klimafestival in der Station in Berlin statt. Da gibt es sehr viel Input von ExpertInnen zum Thema Bauwende. Den Link für die Anmeldung auf heinze.klimafestival.de findet ihr in den Shownotes. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das tun. Um keine Episode zu verpassen, könnt ihr die Glocke zusätzlich aktivieren und empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns Feedback und Anregungen auch gerne per Mail unter architekturfunk@heinze.de. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und tschüss. Architekturfunk. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekert für die Heinze GmbH in Berlin 2023.